Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt immer sehr klar, was er von Kurden hält.
Sie sind ein Ärgernis, das die Ruhe in den Ländern, in denen sie sich aufhalten, stört. Deshalb müssen wir weiterhin einen solidarischen Kampf gegen sie führen.
Das meinte Recep Tayyip Erdogan vor kurzem in Teheran. Da wollte er sich eigentlich beim iranischen und russischen Amtskollegen die Erlaubnis holen für seinen Einmarsch in Syrien, um dort gegen die Kurden vorzugehen. Das hat der türkische Präsident seit Mai schon angekündigt, aber seine Verbündeten sind bisher dagegen. Und so kann die kurdische Selbstverwaltung im Norden Syriens noch weiter existieren. Vor allem Frauen haben sich dort ihre Rechte erkämpft. Wortwörtlich muss man sagen, mit der Waffe in der Hand haben auch sie die IS-Terrormiliz besiegt und wollen ihr jetziges Leben nicht einfach so aufgeben. Ich bin André Zanto, hallo, und im Norden Syriens unterwegs war Linda Peikert. Sie hat Rojava besucht, 10 Jahre nach der Gründung dieser kurdischen Selbstverwaltung in Syrien, die immer wieder durch türkische Angriffe bedroht ist.
Junge Frauen mit Baseballkappe, ältere mit langen, bunten Kleidern. Daneben Männer mit Zigarette in der Hand und ein Junge mit starken Verbrennungen an Armen und Hals. Mehrere hundert Menschen laufen durch die Straßen Kobanis, schwenken gelbe, rote und grüne Fahnen, die Farben der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien. Lang lebe der Widerstand der syrisch-demokratischen Kräfte und Terrorist Erdogan, rufen die Demonstrierenden. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt die 3 Meter hohe Grenzmauer, die Syrien von der Türkei trennt. Die Menschen sind aufgebracht, weil am Tag davor 2 Menschen bei einem türkischen Drohnenanschlag ums Leben gekommen sind und die Welt das kaum registriert.
Wir wollen so leben, wie Leute in Europa, in Italien oder in Frankreich leben. Wir können das alleine nicht schaffen. Unser Problem ist, dass unser Feind Teil der NATO ist und schwere Waffen hat. Wir verurteilen alle Staaten, wegen denen das hier passiert.
Der junge Mann ist Mitte 20. Auch er war auf der Demonstration gegen den türkischen Drohnenangriff. Wegen der Befürchtung einer türkischen Invasion mit anschließender Besatzung möchte er seinen Namen nicht nennen. Er hat mehrere Läden und Angst vor Plünderung oder Zerstörung im Falle eines erneuten Krieges.
Ich habe 3 Läden in Kobane. Mir bedeuten materielle Dinge aber nicht viel. Materielles lässt sich wieder erarbeiten. Das ist nur mein Job. Aber das Land kann nicht kommen und gehen. Wenn es uns genommen wird, ist es weg. Deshalb will ich niemals mein Land verlassen.
Der türkische Staatschef Erdogan möchte eine sogenannte Sicherheitszone zwischen der Türkei und Nordsyrien errichten. 30 Kilometer soll diese Zone in das Landesinnere Syriens reichen. Die 50.000 Einwohnerstadt Kobane, deren Einwohnerinnen und Einwohner einst für die Bekämpfung des IS weltweit gefeiert wurden, läge somit in türkischer Hand. Was das bedeuten könnte, zeigt die nordsyrische Stadt Afrin. Die ist bereits seit 2018 unter türkischer Besatzung. Tausende Kurdinnen und Kurden sind geflohen, leben seither in Zeltstätten. Sie berichten von zahlreichen verschwundenen jungen Frauen und dass die Terrormiliz IS wieder stärker geworden sei. Und die kurdische Kultur werde unter türkischer Herrschaft unterdrückt, meint der Ladenbesitzer aus Kobane.
Wir wollen unsere Sprache sprechen, auf unserem Land leben. Solange wir noch Blut in unseren Venen haben, werden wir für unser Land und für unsere Sprache kämpfen. Unsere einzige Waffe ist unser Wille, weiterhin zu existieren und das Recht, unser Land zu besitzen, das Recht, unsere eigene Kultur zu leben. Das ist die Grundlage unseres Willens. Das ist unser Land, das ist Kobane.
Doch die Türkei lässt nicht locker in ihrem Kampf gegen die kurdische Selbstverwaltungsregion. In den vergangenen Monaten gab es in Nord- und Ostsyrien zahlreiche Drohnen-, Mörser- und Artillerieangriffe. Außerdem sollen türkische Söldner, einige mit IS- oder Al-Nusra-Vergangenheit, nur wenige Kilometer von Kobani entfernt, auf den Einmarschbefehl warten.
Die Angriffe, die ganzen Bedrohungen, die richten sich ganz konkret, ganz direkt gegen dieses demokratische Projekt, das wir hier aufgebaut haben. Es geht darum, das Projekt zu vernichten, die ganzen Errungenschaften, die gemacht wurden, zu zerstören.
Sagt die nordostsyrische Politikerin Ilham Ahmed. Sie ist Vorsitzende des Exekutivorgans der Selbstverwaltung, also sowas wie die Regierungschefin. Sie vertritt die Region auch international und kann auf eine lange Arbeit für die Eigenständigkeit zurückblicken. In den 1970er Jahren bauten die Kurdinnen und Kurden ihren Widerstand gegen das Assad-Regime in Nordsyrien auf und riefen 2012 im Zuge des arabischen Frühlings zur sogenannten Revolution von Rojava auf. 10 Jahre später organisieren sie sich in eigenen Kommunen, Räten und Kooperativen. Es gibt Wahlen, Frauen sind gleichberechtigt und alle ansässigen Ethnien sollen gleichermaßen integriert werden. Also auch die assyrische, armenische oder arabische Bevölkerung.
Die Region Nordostsyrien ist aktuell die sicherste Region in ganz Syrien. Deshalb kommen auch viele Geflüchtete hierher. Es ist die Region, wo es die meisten Möglichkeiten gibt, sicher zu leben, Arbeit zu finden und wo die Situation der Frau eine ganz andere ist. Die Frau wird hier in allen Bereichen des Lebens repräsentiert, was in Form einer Doppelspitze deutlich wird. Die Frau hat sich dadurch selbst neu kennengelernt.
Der Wandel ist enorm. Jahrzehntelang durfte in der Region weder Kurdisch in Schulen gesprochen, noch abseits von Regimelinie gedacht werden. Selbst das Bäumepflanzen war verboten, weil das Regime in Damaskus den Norden und Osten Syriens als Kornkammer auserkoren hatte. Heute können die rund 3 bis 4 Millionen Menschen selbst in lokalen Räten die Entscheidungen treffen, die für ihr Zusammenleben relevant sind.
Alle Menschen haben die Möglichkeit zu partizipieren. Ein Angriff auf diese Region würde den Verlust all dessen bedeuten. Vor allem ein Verlust all der Errungenschaften der Frau, aber auch der Verlust, dass Menschen ihre eigene Meinung sagen und sich damit einbringen können. All das ist durch den Angriff bedroht.
"2014 gingen Bilder junger Frauen aus Kobani um die Welt. Mutig lachend, mit geflochtenem Haar und einer Kalaschnikow in der Hand zogen sie in den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Seit Januar 2015 gilt die Stadt als befreit von den IS-Kämpfern. Ein Sieg auch dank der Fraueneinheit YPG. Von einer Frau getötet zu werden, davor haben viele IS-Männer Angst. Das könnte ihnen laut ihres Glaubens den Weg in den Himmel verwehren. Der Erfolg in Kobani, der Erfolg gegen den IS, gibt vielen Kämpferinnen bis heute Mut, ihr Territorium zu verteidigen. Auch gegen die geplante türkische Invasion.
Wir haben mit unseren eigenen Händen den Islamischen Staat bekämpft und getötet. Und deshalb werden wir hier weiterkämpfen und auf jeden Fall niemals zurückweichen und sind für alles bereit.
Sagt eine junge YPG-Kämpferin, die sich Silvana Avesta nennt und seit 5 Jahren bei der Frauenmilitäreinheit ist. Sie ist gerade zurück von einer Stellung nahe der türkisch besetzten Gebiete. Dort gibt es immer wieder Artilleriebeschuss und andere Angriffe. Jetzt ruht sich die junge Frau erstmal von der Front aus, um im Falle des Einmarschs bereit zu sein.
Im Krieg haben wir sehr wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich habe den Feind kennengelernt. Ich habe mich kennengelernt. Ich habe die Willenskraft der Frau kennengelernt. Ich habe die Grausamkeiten des Kriegs kennengelernt, wie Freundinnen verletzt wurden und wie wir zu ihnen gegangen sind, um sie wieder rauszuholen.
Mit Mitte 20 habe sie schon viele Freundinnen verloren. Eine sei in ihren Armen gestorben. Sie schaut auf den Boden, dann in die endlose Wüstenlandschaft.
Wenn man auf der Erde Kurdistans lebt, gibt es keinen Platz, um an sich zu denken. Man denkt an die Gesellschaft, an das Volk, das hier lebt und diese Erde, die immer wieder bedroht wird.
Besonders als Frau müsse sie das Leben, wie man es unter der Selbstverwaltung als Frau führen könne, schützen. Sie erinnert sich gut an die Zeit, bevor sie bei der Militäreinheit war. Sie wurde erst vom Assad-Regime und später von den Dschihadisten unterdrückt.
Was hatten wir für eine Kindheit? Unsere Kindheit war nicht glücklich. Unsere Kindheit war von Krieg gezeichnet. Und so habe ich mir schon als Kind gedacht, wenn ich groß bin, möchte ich helfen, dieses Land zu verteidigen.
Die junge Kämpferin lässt sich auch nicht von den aktuellen Bedrohungen entmutigen. Sie wirkt entschlossen.
Wenn sie angreifen wollen, dann sollen sie angreifen. Wir sind an der Front bereit. Unsere Fähigkeiten haben wir entwickelt. Wir sind für jeden Angriff bereit.
Die Begründung der Türkei für die geplante Invasion und die bereits durchgeführten Bombardierungen lautet Terrorismusbekämpfung. Die türkische Regierung vermutet eine enge Verbindung der kurdischen Selbstverwaltung in Syrien zu der als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK. Außerdem stehen nächstes Jahr Wahlen in der Türkei an. Aber die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Der Unmut der Bevölkerung groß. Auch gegenüber den 3,8 Millionen Geflüchteten. Sie sollen deshalb massenhaft umgesiedelt werden, nach Nordsyrien, wo derzeit noch die Kurdinnen und Kurden leben.
Die Türkei nutzt seit vielen Jahren die NATO-Möglichkeiten aus. Sie bekommt sämtliche Waffen durch die NATO und all das, was sie durch die NATO erhält, setzt sie dann in verschiedenen Gebieten dafür ein, um gegen die Kurdinnen und Kurden Krieg zu führen. Und das mit der Begründung, gegen die PKK, die als Terrororganisation gilt, Krieg zu führen. Aber die Realität sieht anders aus. Es werden mit NATO-Waffen jeden Tag Kurdinnen und Kurden ermordet.
Sagt die Politikerin Ilham Ahmed. Sie erzählt, dass die aktuellen punktuellen Angriffe sich häufig gegen die kurdisch-militärischen Verteidigungskräfte richten, die als Partner in der Anti-IS-Koalition unter hohen Verlusten die weltweit gefürchteten Dschihadisten besiegt haben.
Ein Angriff der Türkei würde auch zur Erstarkung des IS führen.
Nach einem weiteren Drohnenangriff der Türkei treffen sich Tausende zu einer Trauerfeier auf dem Friedhof der Gefallenen nahe Hesseke. Drei blumengeschmückte Särge werden durch die Menge getragen. Darin liegen Cihan Tolhildan, Roj Jabur und Barin Botan. Alle drei Teil der kurdischen Frauenverteidigungseinheit YPJ. Getötet von einer türkischen Drohne auf dem Heimweg von einer Frauenkonferenz. Freunde, Bekannte, Angehörige und Mitglieder ihrer und anderer Einheiten sind gekommen.
Eines der tragischen Beispiele aus der jüngsten Geschichte ist die gezielte Tötung von Cihan und der anderen zwei Freundinnen.
Siamet Ali ist Sprecher der kurdischen Volksverteidigungsmiliz YPG.
Sie war die Verkörperung der Selbstverteidigung im Kampf gegen den IS. Nicht nur Rojava, sondern die ganze Welt ist Cihan und den anderen Freundinnen etwas schuldig.
Auch er sieht eine klare Verbindung zwischen den türkischen Drohnenangriffen und der Erstarkung der Terrormiliz.
Diese Angriffe sind für den Islamischen Staat sehr positiv. Man muss verstehen, dass wenn hier Kämpferinnen und Kämpfer, die gegen den IS gekämpft haben, umgebracht werden, ist das natürlich ein großes Erfolgserlebnis für den Islamischen Staat. Das heißt, diese Angriffe spielen dem Islamischen Staat, Al-Qaida und anderen islamistischen Kräften direkt in die Hände. Die können sich dann nämlich hier in Syrien weiter ausbreiten. Und das alles mit Hilfe der Türkei.
Doch nicht nur die YPG-Kämpfer oder die YPG-Kämpferinnen sterben bei den türkischen Drohnenangriffen. Immer wieder trifft es auch Zivilisten oder Kinder. Die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten wünschen sich internationale Unterstützung gegen die Drohnenangriffe, gegen die geplante Invasion.
Es ist wichtig, dass der Luftraum gegen die Drohnen und Kampfflugzeuge gesperrt wird. Die Angriffe aus der Luft sind für Rojava eine Gefahr.
Die Angriffe von verschiedenen Akteuren hätten aber auch eine solidarische Wirkung, meint YPG-Sprecher Siamet Ali.
Die Bevölkerung hat schon viel Erfahrung und schon in vielen Momenten Widerstand geleistet, sei es Al-Qaida, der Islamische Staat oder eben auch die türkische Besatzung. Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass zwischen den verschiedenen Völkern hier, also Kurden, Arabern, Assyrern, Armeniern oder anderen Gruppen, sich eine Einheit gebildet hat.
Um diese Einheit zu erhalten, wünscht sich der junge Ladenbesitzer aus Kobane, besonders von der internationalen Staatengemeinschaft.
Das Einzige, was wir uns von der Welt wünschen, ist, dass sie aufhören, Waffen an die Türkei zu verkaufen.
Ähnlich sieht es auch Siamet Ali, der Militärsprecher. Trotz allem sei man vorbereitet.
Wenn es jetzt zu einem Krieg kommt, wird das bestimmt ein sehr langer Krieg werden. Aber die Bevölkerung hier sagt, wir werden uns verteidigen, wir werden hierbleiben, wir werden unser Land nicht verlassen.
Die Kurden im Norden Syriens wollen also bleiben, aber der türkische Präsident wird seine Pläne sicherlich nicht fallen lassen und dafür auch auf internationaler Ebene nach Unterstützung weiterhin suchen, auch weil die Türkei durch den Krieg in der Ukraine ja ein neues außenpolitisches Gewicht erhalten hat, so scheint es zumindest, was Präsident Erdogan auch im Inland nutzen könnte. Das wollen wir jetzt besprechen mit Uwe Lüb, unser Korrespondent in Istanbul. Hallo.
Hallo.
Herr Lüb, die Türkei, die ist ja derzeit so wichtig wie nie, könnte man sagen. Nach Kriegsausbruch fand auch das erste Treffen auf Ministerebene zwischen Russland und der Ukraine in Antalya statt. Und auch beim Thema Weizenausfuhr hat die Türkei ja vermittelt, erfolgreich. Welche neue Rolle hat die Türkei jetzt?
Na, das kann man so oder so sehen. Also negativ ausgedrückt sitzt die Türkei zwischen allen Stühlen oder, und das halte ich für die realistischere Sichtweise, sie hat sich eben beharrlich, Präsident Erdogan hat trotz aller anfänglicher Zurückweisungen durch Russland, Erdogan hat sich und die Türkei immer wieder als Vermittlerin ins Spiel gebracht und die Türkei unterhält gute Kontakte sowohl in die Ukraine als auch nach Russland. Den einen verkauft sie Waffen, die anderen werden immerhin nicht sanktioniert. Die Türkei ist mit beiden Ländern stark verbunden, auch wirtschaftlich auf sie angewiesen, als Handelspartner, als Rohstofflieferanten, als Tourismuspartner. Und diese Kontakte waren wichtig, um zu einem Getreideabkommen, das ja immerhin funktioniert, wenn auch vielleicht noch nicht so wie erhofft, aber es ist auf einem guten Weg und zu diesem Abkommen ist es gekommen. Zugleich ist die Türkei aber auch NATO-Mitglied und wirtschaftlich durchaus auch angewiesen auf die Europäische Union. Darüber hinaus versucht Erdogan seit einiger Zeit, sich auch gegenüber anderen, vor allem arabischen Ländern, wieder zu öffnen. Und in dieser Gesamtgemengelage ist die Türkei auf jeden Fall ein Land oder ein Partner, den man nicht einfach übergehen kann. Das hat er ja auch beim angestrebten NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands gezeigt.
Genau, da hat er versucht, das Beste, wenn man das so sagen kann, aus eigener Sicht herauszuholen, hat diesen Beitritt von Schweden und Finnland verzögert. Da fehlt ja immer noch die finale Zustimmung aus der Türkei. Warum eigentlich?
Also das war ja eine regelrechte Zitterpartie bis zum NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid und da gab es auch durch das Zutun von US-Präsident Biden dann Verhandlungen mit dem Ergebnis, dass die Türkei zustimmen werde. Wenn Schweden und Finnland, so ist es immer wieder die türkische Lesart, zum einen wieder Waffenlieferungen ermöglichen und vor allem auf Auslieferungsersuchen der Türkei eingehen. Da geht es um rund 70 Menschen in Schweden und Finnland, die in der Türkei vor Gericht gestellt werden sollen, wegen angeblicher Verstrickung in Terrorgruppen wie die PKK oder zum Kreis des islamischen Predigers Gülen gezählt werden. Daran kann die NATO-Erweiterung am Ende auch noch scheitern, denn Schweden und Finnland berufen sich auf rechtsstaatliche Prozesse, die sie politisch nicht beeinflussen könnten, Auslieferungen also sehr schwierig sein. In der Türkei jedenfalls steht die Zustimmung zum Beitritt der beiden Länder noch aus. Das wird vermutlich auch nicht vor Oktober der Fall sein, denn es sind im Moment Parlamentsferien. Aber davor gibt es Ende kommender Woche die ersten Gespräche zwischen diesen drei Ländern, nicht auf Ministerebene zwar, aber da will man dann schauen, ob die Verabredungen von Madrid umgesetzt werden und wie weit man damit ist.
Nicht weitergekommen ist Erdogan ja auch seit Mai mit seinen Plänen im Norden Syriens einzumarschieren. Wartet er da wirklich auf die Bestätigung, auf die Genehmigung aus Russland?
Also das ist eine sehr heikle Sache für die Türkei, denn einerseits möchte sie gegen die YPG und ihre Anhänger in Nordsyrien vorgehen, also jenen Ableger der als terroristisch eingestuften PKK dort. Andererseits sind der Iran und Russland dagegen, übrigens auch die USA, weil das eint sie alle. Man befürchtet, dass ein türkischer Einmarsch eine neue Unruhe in die Region bringt und letztlich Terrorismus stärkt. Iran und vor allem Russland stehen in Syrien auf der Seite von Machthaber Assad. Die Türkei wiederum unterstützt dessen Gegner. Daher war es wichtig, ist es wichtig, dass Russland dem türkischen Plan zustimmt, aber diese Zustimmung gibt es nicht. Was Bewegungen in die eine oder andere Richtung bringen könnte, ist ein Gespräch, ein mögliches zwischen Erdogan und dem syrischen Machthaber Assad. Das könnte stattfinden, hat zumindest der türkische Außenminister Çavuşoğlu gesagt, wenn auch ohne Termin, aber den seit langem angekündigten Einmarsch in Nordsyrien einfach zu beginnen, birgt meines Erachtens zu viele Risiken, unter anderem auch das, dass in letzter Konsequenz noch mehr Menschen Richtung Türkei fliehen könnten. Und das ist das Letzte, was Erdogan möchte.
Genau, es geht ja um diese rund 3 Millionen Geflüchteten in der Türkei, vor allen Dingen aus Syrien stammen die. Ist das denn ein Problem in der Türkei, das quasi in Anführungszeichen weg muss, dass man nach Syrien abschieben will?
Also es wird schon als Problem angesehen, dass so viele Geflüchtete im Land sind. Immer mehr Menschen wünschen sich, dass vor allem niemand mehr dazukommt und diejenigen, die hier sind, nach Möglichkeit das Land wieder verlassen. Allen voran übrigens die CHP, die größte Oppositionspartei in der Türkei. Die Stimmung hat sich über die letzten 2 Jahre gewandelt. Je größer die wirtschaftlichen Probleme im Land geworden sind, desto größer ist auch die Abneigung gegen Geflüchtete geworden. Aber offenbar spielt auch die nahende Wahl im kommenden Jahr eine Rolle. Ich habe neulich mit Vertretern syrischer Nichtregierungsorganisationen in der Türkei gesprochen und die sagen, es ist vor allem immer vor und in Wahlkämpfen so, dass die Stimmung gegen uns kippt. Und das hätten sie vor den letzten Wahlen im Land auch schon so erlebt.
Sie haben das gerade schon angerissen, die Probleme im eigenen Land. Vielleicht machen Sie das mal ein bisschen plastisch. Also die Inflation wird ja immer wieder genannt. Wie ist denn die Lage gerade?
Also die Türkei kämpft mit einer sehr hohen Inflation, offiziell 80%. Eine Gruppe unabhängiger Wirtschaftsfachleute spricht sogar von weit mehr als doppelt so hoher Inflation. Das macht den Menschen das Leben schwer und ihre Zukunftserwartungen sinken weiter. Rund 60% haben neulich in einer Umfrage gesagt, dass sie teils von Ersparnissen lebten oder Schulden machen müssten. 60% erwarten, dass sich ihre Lebensumstände verschlechtern. 70%, dass sie Strom und Gas nur noch schwer bezahlen können, wenn überhaupt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei offiziell über 10%. Das klingt erstmal nicht so schlimm, aber die Jugendarbeitslosigkeit, also bei den bis zu 25-Jährigen, die liegt bei deutlich über 20%. Und auch die Türkei hat mit den Folgen des Ukraine-Kriegs zu kämpfen. Dazu kommt, dass ausländische Investoren sehr zurückhaltend sind, vor allem wegen der politischen Umstände. Sie halten Erdogan und seine Politik für sehr schwer kalkulierbar. Also die Lage insgesamt ist schwierig, vor allem für die meisten Menschen im Land.
Das ist also kein Wunder, dass die Umfragewerte von Erdogans AKP derzeit nicht so gut aussehen. Ich habe geschaut, die liegen sogar hinter der sozialdemokratischen CHP derzeit. Bahnt sich hier sogar ein Machtwechsel an im nächsten Jahr?
Kommt natürlich immer darauf an, welche Umfragen man liest. Die Werte sind teilweise wirklich sehr weit auseinandergehend. Es kann aber sein, dass es zu einem Machtwechsel kommt. Erst einmal steht die Frage im Raum, wann gewählt wird. Der kleine Partner von Erdogans AKP, die nationalistische MHP, denkt angeblich über vorgezogene Neuwahlen schon im Herbst nach, weil die Zustimmungswerte zu dieser Partei gerade immer weiter sinken. Und weil Erdogan auf die kleine MHP angewiesen ist, könnte es also tatsächlich zu einer vorgezogenen Neuwahl des Parlaments und des Präsidenten kommen. Aber das ist noch unklar. Spätestens wird gewählt kommendes Jahr im Juni. Die Opposition hat auch schon ein Bündnis geschmiedet, die sogenannte Sechsergruppe, also aus 6 Parteien, allen voran die größte Oppositionspartei CHP. Aber es gibt noch keinen gemeinsamen Kandidaten, zum Ärger übrigens von Erdogan, weil er noch nicht konkret die Auseinandersetzung suchen kann. Und seine Zustimmungswerte und die für seine AKP schwinden auch. Also es kann durchaus zu einem Wechsel in der Türkei kommen, aber ausgemacht ist das noch nicht.
Sagt Uwe Lüb in unserem Studio in Istanbul. Vielen Dank.
Gerne.
Und hier schauen wir in der nächsten Folge der Weltzeit auf den neuen Rohstoffboom in Australien. Da geht es um Lithium, aber auch um das heiß begehrte Flüssiggas. Ich bin André Zanto. Bis dahin.